Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Hier sind wieder Jens und Marleen und wir werden euch heute eine weitere Folge in unserem Podcast präsentieren. Heute soll es vornehmlich um zwei Pflanzen gehen. Die eine davon kennt ihr alle unter dem Namen Schlüsselblume und damit beginnen wir schon mal. Und gleich noch vorweg Werbung in eigener Sache. In verschiedenen Städten bin ich dieses Jahr unterwegs und zwar werde ich die Paracelsus-Schulen in Deutschland etwas bereisen und dort unterrichten. Und bin in Münster unterwegs und aber auch in Erfurt und in Bielefeld. Das ist die Stadt, die es eigentlich gar nicht geben dürfte und trotzdem gibt. Näheres dazu in den jeweiligen Kommentaren unten drunter. Und ja, wenn ihr Lust habt und in der Nähe seid und mich mal richtig vor Ort kennenlernen wollt, einen Unterricht miterleben wollt, seid ihr gern gesehen. Schlüsselblumen in der freien Natur zu sehen, ist meistens ein Glücksumstand, denn die Pflanze ist eigentlich am Aussterben, beziehungsweise die Standorte, auf denen sie wächst, sterben immer mehr aus. Sie benötigt Wiesen, die mal trocken und mal feucht sind. Und wenn wir sie gerade jetzt in diese Jahreszeit antreffen, wissen wir, es ist Frühling. Die Schlüsselblume ist eine Art Frühlingsblüher oder Frühblüher und hat auch botanisch gesehen eine eigene Familie zugesprochen bekommen, nämlich die der Primelgewächse. Von den Primeln gibt es ja ganz, ganz viele Vertreter, gerade in den Blumenläden um diese Zeit sind ganz viele Farbgebungen niedriger Art zu bewundern. Die Schlüsselblume, die wir aber in medizinischer Sicht benutzen, ist eine Pflanze, die auch einen sehr hohen Blütenstand hat, meistens quittegelb oder blassgelb blüht. Ja, und fast so circa 30 bis 40 Zentimeter hoch blühen kann. Also nicht zu verwechseln mit den ganzen Zuchtformen, die sehr, sehr kurzstielige Blütenstände haben und eben auch quittelrot oder blau erscheinen können. Ihr Verbreitungsgebiet war ursprünglich mal der gesamte europäische Raum bis hoch fast zum Nordkap und nach Asien hinreichend. Wie gesagt, die Bestände strumpfen immer weiter, weil einfach die Biotope, auf denen sie wächst oder in denen sie wächst, immer weniger werden. Denn natürliche Wiesen, die mal feucht und mal trocken sind, das haben wir in den landwirtschaftlich genutzten Gebieten ja schon noch selten. Manchmal noch in den Naturschutzgebieten oder Landschaftsschutzgebieten. Aber auch hier werden wir ja immer weitere Einbußen hinnehmen müssen und natürlich die Pflanzen und Tiere ebenfalls. Bis nach runter zum Mittelmeer ist sie nicht gewachsen. Da kommt sie natürlicherweise nicht vor und deswegen findet man also auch keine Aufzeichnungen in alten Kräuterbüchern, die Primel betreffend, denn sie ist entsprechend nicht dort vorhanden und konnte damit auch nicht beschrieben werden. Sie ist eine typische Pflanze der Naturheilkunde unserer europäischen Vorfahren und hier gibt es auch eher mündliche Überlieferungen und ein paar schriftliche Sachen sind immer mal wieder aufgelegt bzw. immer wieder voneinander abgeschrieben worden. Die Schlüsselblume hat so ein bisschen runzliges Aussehen und nichts an ihr ist so wirklich glatt. Die Blätter sind so wie zusammengeschrumpelt und das ist eine Art äußeres Merkmal für auch Inhaltsstoffe. Einerseits weist das auf Kieselsäure hin, zum anderen aber eben auch auf saponinhaltigen Inhaltsstoff und leider auch nicht in sehr großem Maß, aber ein paar Gramm Vitamin E sind auch enthalten. Wir haben so eine Pflanze nochmals hier gleich in unserer Umgebung. Das ist der Grünkohl, der fast identische Zusammensetzung chemischer Art für uns bereithält. Allerdings eben nicht medizinisch in dem Sinne von Teedroge genutzt wird, sondern eher zur Ernährung dient. Der meistbenutzte medizinische Bestandteil der Pflanze ist die Wurzel. In früheren Zeiten wurden auch Blätter und Blüten genannt und auch benutzt. Aber wenn wir heute Primel verschreiben als medizinisches Produkt, dann nehmen wir da die Wurzel. Und wenn wir sie nicht selber sammeln dürfen, was ja logisch ist, wenn sie eine geschützte Art darstellt, kann man sie einfach nur anbauen. Also es gibt ja Gärtnereien, die Schlüsselblumen auch anbieten im Sortiment. Und wenn man sie halt selbst im Garten anbaut und erntet, ist ja da nichts dagegen zu sagen. Die Wurzel riecht ein bisschen nach Anis, wenn man sie ausgräbt, und an den kleinen Haaren am Blatt im Grund, da kann es eben zu allergischen Reaktionen kommen, weil an den Haaren da sind so kleine Drüsen dran und diese sondern Kampfer ab, den Primelkampfer, und der macht dann gerne, wenn Leute da eine Affinität hin zu haben, auch mal allergische Reaktionen. Also nicht erschrecken, wenn ihr Schlüsselblumenwurzeln erntet, dass ihr danach anfangt auszusehen wie ein bisschen gerötet oder ein paar Pickel um diese Stelle herum. Das geht nach einigen Tagen wieder weg. Ja, aber was sagt denn das jetzt über eine Wirkung aus? Die Schlüsselblume wächst eben ja auch im wässrigen Milieu und kann aber auch im trockenen Standort überleben. Das sind ja wichtige Attribute und das zeichnet eben auch Pflanzen aus, die gerne Schleim verflüssigen. Das ist die eine Komponente. Die Humoralpathologen, die wir ja früher hatten, also die Leute, die der Säftelehre anhängig waren, haben sie beschrieben als wärmend und erweichend und leicht trocknend. Das sind ja Attribute, die wir heute in dem medizinischen Zusammenhang ja kaum noch finden. Hier sind die Attribute oder Eigenschaften eher oft, dass es eben sekretverflüssigend Eigenschaften gibt oder eben auch sekretabführende Eigenschaften und leicht krampflösend. Die Wurzel hinzu noch auch leicht entzündungshemmend und schmerzstillend, weil sie in einer geringen Menge auch die Salicylsäure enthält, die wir ja für die Schmerzstillung auch brauchen. Dann gibt es auch noch die Eigenschaft der Wurzel, dass sie gegen Viren ein Stück weit wirksam ist, und zwar hier gerne gegen die Grippeviren, A-Viren, die schon Medizin immer gerne so unterteilt in bestimmte Gruppen. Und das sind eben Grippeviren, die noch nicht ganz so extrem sind, aber trotzdem ja auch gefährlich sein können, wenn man denn diesem Konzept folgt. Die Seifenstoffe oder Saponine der Schlüsselblume verflüssigen gerne das Sekret, gerne auch in dem Kopfbereich sich befindendes Sekret, also Nebenhöhlensekret, was dort festsitzt, wird durch dieses wunderschöne Pflänzchen gelöst. Hier gilt auch natürlich die Einnahme der Wurzel als Tee. Man kann es auch als Inhalation versuchen, allerdings ist die Teewirkung hier dementsprechend viel höher und größer. Aus den Wirkungen lassen sich natürlich Anwendungen oder Indikationen ableiten. Was macht man denn jetzt? Oder wogegen hilft denn jetzt die Schlüsselblume als erstes? Da haben wir zuerst zu nennen die fiebrigen Erkältungen, die auch gerne mit Kopfschmerzen einhergehen, und verstopfter Nase. Das also trifft so das Symptombild der Nebenhöhlenentzündung. Wer das schon mal hatte, weiß, dass das sehr unangenehm ist eben und einfach schnell Hilfe zuteil werden lassen sollte. Dann haben wir aber auch bronchiale Erkrankungsrichtungen oder Symptome, also festsitzender Husten mit oder wenig Auswurf und vor allem zähflüssigen Sekret. Da haben wir eben den Einsatz der Saponine wieder ganz im Vordergrund, denn die verflüssigen das Sekret und lassen dieses dann auch vom Körper leichter abhusten. Und das muss natürlich kein aktueller Infekt sein, das kann auch ein Altershusten sein oder eben auch ein Raucherhusten. Natürlich wäre es da schlau, das Rauchen einzustellen oder eben wenigstens zu verringern. Der Haupteinsatz der Schlüsselblume liegt also hier in dem verflüssigen und dem schleimlösenden Moment, das sich eben sowohl im Kopfbereich als auch bronchial eben gut einsetzen lässt. Hat man denn aber eine Affinität, sagen wir mal, für Bronchitis, wenn man eben keinen Tee trinken möchte, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, machen wir kurz den Abstecher hin in die Biochemie. Das ist eine weitere Komponente auch der Naturheilkunde. Geht zurück auf einen Kollegen, der Dr. Schüssler hieß. Und der hat sich halt mit bestimmten Salzen und Rückständen aus Pflanzen auch und aus Zellgruppen beschäftigt. Und der hatte also ein effektives und sehr schönes System von 12 Haupt- und nochmal 12 Nebenmitteln geschaffen. Und hier, wenn man eben keinen Tee trinkt, für den Einsatz der Bronchitis ist zu empfehlen, eine Kombination aus 3 Mitteln. Also ich nenne die mal kurz, das ist also Ferrum Phosphoricum. Das kann man wunderbar in der ersten Krankheitsphase einwerfen. Und dann gibt es noch zwei weitere Mittel, wenn dann eben der Prozess doch schon weiter fortgeschritten ist, nimmt man das Kaliumphosphoricum. Und in der dritten Phase, also wenn der Prozess schon ziemlich alt ist oder eben schon fast am Ende ist, dann nimmt man das Kaliumchloratum jeweils in der D12, alle drei Mittel. Und von der Dosierung her müsst ihr einfach Kollegen rechts und links mal fragen. Also manche ergeben dreimal eine, manche dreimal 30. Also das ist ein Mysterium für sich. Ich lasse meistens die Leute dreimal eine Tablette lutschen. Und das gilt halt für Leute, die immer mal wieder Bronchitiden haben und aber keinen Tee trinken wollen, da es vielleicht nicht passt über die Arbeitszeit hinweg oder weil sie einfach im Ausland sind, im Flugzeug arbeiten und sich keinen Tee kochen können. Also das muss man ja immer entsprechend auch der Lebens- und Arbeitssituation in diesem Zusammenhang sehen. Und die Leute haben ja trotzdem Beschwerden, ne? Sollte man also in dem Fall ihnen auch was anderes anbieten als immer nur Chemie. Kommen wir aber erneut zu sprechen auf die Schlüsselblume, die ja eine hohe Anzahl an diesen Seifenstoffen enthält. Und damit werden auch die gesamten Körperflüssigkeiten, also das Blut, aber auch die Lymphe, weiter verdünnt. Und das hat eben auch sehr große Vorteile. Es gibt ja Menschen, die leiden unter zu dickem Blut. Hier ist der Anteil von wässrigen Bestandteilen eben immer zu wenig. Hier lohnt es sich eben der Einsatz von der Schlüsselblume auch prophylaktisch im Jahr immer mal wieder einzunehmen. Und die jeweiligen Blutverdünnungsmaßnahmen chemischer Art kann man trotzdem benutzen, muss man aber nicht, wenn man auch natürliche Komponenten einsetzen kann, würde ich hier zur Schlüsselblumenanwendung raten. Daraus folgt natürlich auch, wenn sich alles verdünnt, dass ja auch das Blut, wenn das eben sehr stark mit Säurelast beladen ist, dass es auch eine Art sekundäre Rheumaerkrankungsentgegenwirkung hat, ein schwieriges Wort. Also es wirkt halt auch gegen Rheuma, jetzt nicht direkt, weil eben Harnsäure gebunden wird und ausgeschieden wird, nein, weil einfach der Anteil wie verdünnt wird, ne, und dadurch eben leichter auch ausscheidbar wird. Und somit ist halt in alten Kräuterbüchern darunter zu lesen, dass die Anwendung der Schlüsselblume auch zu einem gewissen Teil rheumatisch bedingte Erkrankungen verbessert. Und das hängt an diesem Prozess. Ja, und dann können wir auch noch zum Namen forschen. Also der Name Schlüsselblume kommt wohl von dem Aussehen der Blüte, die eben so aussehen soll, wie als hätte man Schlüssel an einem Schlüsselbund befestigt und die hängen oder sitzen oder liegen irgendwo. Der lateinische Name Primula viris geht oder kommt aus dem Lateinischen heraus. Prima ist dann eben erste und in Bezug auf den Frühlingscharakter bzw. Frühblühercharakter, weil sie mit als erstes zu sehen ist. Dann wirkt die Primel auch nochmal sehr gut auf den Kopfbereich und zwar nicht nur bei Kopfschmerzen und Migräne, weil eben da diese Salicylsäure auch nochmal als Hauptkomponente mit zum Tragen kommt, sondern insgesamt auf den gesamten Kopfbereich wirkt sie Sinnesorgan erhaltend und vor allen Dingen ausgleichend. Natürlich in gewissen Grenzen, also starke Fehlsichtigkeit kann sie nicht ausgleichen oder eine Schwerhörigkeit kann sie auch nicht stark verbessern. Aber es ist besser als nicht zu tun, auch prophylaktisch auch immer mal wieder sich die Schlüsselblume mit in den Tee hineinzutun, um halt das jeweilige Organsystem gut zu erhalten und vor allen Dingen entsprechend gut zu fördern und zu pflegen. Und zuletzt gibt es natürlich auch eine beruhigende Komponente. Das betrifft nicht nur die bronchialen Systeme, sondern auch die Gefäße des Herzens, der Hans-Kranz-Gefäße, hier jeweils mit Unterstützung anderer Pflanzen. Eine gute Pflanze sowohl für die Bronchien als auch für die Herz-Kranz-Gefäße ist die Zahnstocher-Amai. Die machen wir jetzt im Nachhinein noch mal ein bisschen genauer. Das ist auch eine Pflanze, die nicht direkt aus unserem Kulturraum stammt, sondern eher aus Afrika. Also hier auch nicht heimisch ist, das heißt auch nicht gut anzubauen ist. In den Apotheken leider vergriffen bzw. nicht mehr zu bekommen ist. Trotzdem möchte ich das als zweite Pflanze gleich mit zum Anlass nehmen, sie auch noch vorzustellen. Ursprünglich kam die Zahnstocher-Amai oder Amivis naga, so heißt sie auf Latein, aus dem Mittelmeerraum und dem nördlichen Afrika. Sieht doch ein bisschen aus wie ein Kümmel bei uns, hat allerdings keine ätherischen Öle im großen Stile, also riecht nicht groß, sieht eben nur so aus wie Kümmel. Und ja, ist eigentlich eine gute Komponente, eine gute schmerzstillende, wegen entkrampfende Komponente für alle bronchialen Äste, aber eben auch für die Herzkranzgefäße. Die Ringmuskulatur wird entsprechend immer entspannt von den Gefäßen und damit ergibt sich dann die Hauptwirkung. Hauptanwendungsgebiet ist naturgemäß ein bisschen der bronchiale Bereich. Deswegen kommt sie jetzt hier auch bei der Schlüsselblume vor. Und auch natürlich der bronchiale Asthma-Bereich. Ja? Also da haben wir ja wenig Möglichkeiten, so krasse Zustände oder Erkrankungen wie Asthma zu behandeln. Aber die Zahnstocheramei ist eine der Pflanzen, mit der das halt gut geht, dass man halt auch zwischen den Abständen, wenn die asthmatischen Zustände eben nicht vorhanden sind, gut präventiv dagegen arbeiten kann und eben auch bei leichten Anfällen halt entsprechend gut einsetzbar ist. Benutzt werden von der Zahnstocherarmei die Früchte. Die gab es eben bis noch vor 2 Jahren in den Apotheken, Fructus amivisnagae genannt, und sind auch manchmal in Standardpräparaten noch verarbeitet. Carduben zum Beispiel von Maddaus fällt mir da ein. Einsetzbar eben für asthmatische Beschwerden, aber eben auch für Herzerkrankungen. Damit aber bitte nicht eigenhändig rumexperimentieren, sondern entsprechend Kollegen und Kolleginnen aufsuchen, weil das sind ja schon schwerwiegende Erkrankungszustände. Das sollte der Selbstmedikation wegen lieber unterlassen werden, es sei denn, man ist sich sehr sicher, was man da tut. Jetzt sind wir vom Bogen her ein bisschen weiter größer geworden, und zwar die Anwendung der Schlüsselblume haben wir jetzt sozusagen über eine weitere Pflanze noch erweitert. Das ist in der Pflanzenerkunde eigentlich üblich, denn Monoanwendungen oder Einzelanwendungen von Pflanzen sind oft ein bisschen schwächer als dann Gemische. Und deswegen kombiniert man eben bestimmte Pflanzen immer mal wieder miteinander und verstärkt jeweils die Wirkung. Das funktioniert ein bisschen wie eine Eisenbahn. Da müsst ihr nochmal die gesamte Folge von den Teezubereitungen vor einiger Zeit euch zu Gemüte führen. Da erkläre ich das nochmal ein bisschen genauer. Der Saponingehalt von der Schlüsselblume in der Wurzel ist manchmal so stark, da muss man den entsprechend gegenfedern. Das geht manchmal auf die Magenschleimhaut und das ist halt in dem Fall natürlich eine sehr unerwünschte Wirkung und das federt man entsprechend mit einer magenbezüglichen Komponente ab, meinetwegen einer Kamille. Das wäre dann so eine Doppelkombination. Natürlich kann man auch mehr Pflanzen miteinander kombinieren und auch auf die Wirkrichtung sehr viel spezieller eingehen und natürlich auch individueller anpassen. Ja, und dann komme ich auch zum Schluss schon von der Folge. Ich hoffe, die Vorstellung der Schlüsselblume hat euch gefreut und ihr habt auch Lust, mal welche selbst in euren Garten zu pflanzen. Es ist natürlich immer so ein jahreszeitliches Geschehen, denn die Schlüsselblume sieht ja nur im Frühling auch wirklich schön aus. Nachher im Jahresverlauf wird sie erst eine Blattrosette und dann natürlich immer mehr verschwindend, bis sie dann im nächsten Jahr hoffentlich wieder erblüht. Aber es lohnt sich, sich mit dieser Pflanze auseinanderzusetzen und sie immer wieder schön anzusehen. Sie macht auch ästhetisch was her, finde ich. Ja, also ich freue mich auf die nächste Folge. Habt eine gute Woche. Bis bald.
Bereit für eine Live-Erfahrung? Am 14.04. begrüßen wir euch in Annwalde zu unserem Vortrag über Regeneration und Entgiftung. Seid dabei und erlebt uns live vor Ort. Doch das ist noch nicht alles. Ein neuer Kräuterkurs mit 10 aufeinanderfolgenden Terminen und verschiedenen Themen startet bald. Interessiert? Besucht die Webseite www.pflanzenpraxis.com für weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde@yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.